Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP-Podcast. Hier heute mit der Review zum Portimao-Test zu der 2023er Saison. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht alleine. Der Jan ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Jan.
Ja, und heute besprechen wir den Portimao-Test. Ein heiß erwarteter Test, der letzte Test, bevor es dann so richtig in die Vollen geht nach wieder Portimao natürlich. Die Testfahrten genau da, wo eben das erste Rennen ist. Also kann man da vielleicht schon die ersten Schlüsse daraus ziehen, wie das Rennwochenende wird. Aber ja, so mehr oder weniger haben wir auch die Reihenfolge, die wir schon in Malaysia gesehen haben.
Ja, also im Grunde genommen hat sich nicht viel verändert, so vom Klassement her. War eigentlich auch ein bisschen zu erwarten, weil Ducati ist einfach die Übermacht und ist der haushohe Favorit für diese Saison und auch für dieses erste Rennen. Auch mit schon einem relativ guten Abstand zu den Verfolgern. Überraschenderweise Yamaha und Aprilia. Also so viel Neues haben wir nicht gesehen. Natürlich gab es im hinteren Feld vielleicht noch ein paar kleine Änderungen, so KTM und auch das RNF-Team hat mir sehr gut gefallen an dem Test, muss ich sagen. Mit Honda, die so mehr oder weniger auf demselben Niveau geblieben sind, auch nicht viel gefunden haben. Also mehr oder weniger so, wie wir es eigentlich auch am Anfang der Season schon predicted haben. Also ja, nichts großartig Neues, nicht viele Überraschungen. Also mal sehen, wie es beim Saisonstart wird.
Genau, das analysieren wir jetzt erstmal hier die Ausgangslage vor dem Saisonstart hier. Wir haben Francesco Bagnaia, der wohl hier am Ende der Testfahrten aufhorchen ließ, der Weltmeister hier mit einer 1:37.9 den Rundenrekord zertrümmert und unter die 1:38er Marke gefahren ist. Brutale Zeit. Dahinter Markenkollege Joan Zarco schon fast 3/10 dahinter mit einer 1:38.2. Und dahinter haben wir auch schon Fabio Quartararo. Also wir haben Ducati wirklich, vor allem Bagnaia, der wurde da wieder sehr, sehr stark war an dem Test. Und auch wenn man sich generell die anderen Ducatis anguckt aus dem Lager, Marini 4., Bezzecchi 5., Alex Marquez 7., Jorge Martin 8., der Einzige, der vielleicht so ein bisschen enttäuscht hat, war Fabio Giannantonio mit seinem Sturz da und konnte dann im letzten Test dann nicht fahren. Das ist natürlich auch ärgerlich, verpasst er wertvolle Testkilometer, Fabio Giannantonio. Und sein Teamkollege Alex Marquez da auch momentan gut drin. Aber so Alex Marquez kommen wir gleich noch erstmal zu Bagnaia. Ja, der ist natürlich der Favorit, wenn man ins erste Rennwochen reingeht. Der Weltmeister, der hat ja erstmal gezeigt, dass der MotoGP 2023er WM-Titel nur über ihn geht.
Ja, also Bagnaia, diese Zeit, die ist natürlich schon mächtig. 1:37.9 ist natürlich, das fährt man nicht alle Tage. Und dass er die Zeit um halt fast 8/10 unterboten hat, ist halt schon heftig. Also da sieht man auch wieder, was für einen Sprung oder generell auch die Fahrer das ganze Niveau gemacht haben. Das ist natürlich schon heftig, muss man schon sagen. Ich habe erwartet, dass Bagnaia stark ist, aber dass er doch schon deutlich stärker ist eigentlich als die Konkurrenz. Also ich habe eigentlich nie wirklich mal jemand anderen auf P1 gesehen während dem Test, außer Bagnaia. Also der hat die Konkurrenz da schon sehr zerstört. Johann Zarco auch auf P2 eigentlich auch relativ überraschend. Hat natürlich bei den ersten Tests eher so ein bisschen auch und das alles drumherum geschaut und nicht wirklich auf die Zeitattacke. Jetzt hat er die gesetzt und jetzt ist er auch wieder vorne mit dabei. Ist natürlich auch schön zu sehen für ihn, Johann. Ja, also Bagnaia, also das ist eine Macht, ne? Ist auch von der Pace her schon klar der Schnellste. Da kommen wir auch gleich zu den Long Runs. Perfekt, also besser kann eigentlich die Testfahrten für einen Weltmeister nicht laufen.
Aber auch für die anderen Fahrer, wie ich eben schon angesprochen habe, aus dem Ducati-Lager lief es sehr gut. Wie mir Luca Marini auf der 4 und Vecchi auf der 5, beide mit einer 38,3 knapp hintereinander. Ja, für die Muni-Jungs echt gut gelaufen, kann man auch nichts gegen sagen. Solider Test gewesen, wenn auch in Portimao bestimmt auch voll da sein. Bastianini, 6. Auf der Werks-Ducati fehlen 4 Zehntel Lauf. Ja, Bagnaia, aber Portimão jetzt noch nicht so seine Strecke. Das würde auf anderen Strecken bestimmt noch closer sein. Und dann auf 7, Alex Magnus, der Ducati-Neuling, ja, scheint sich sehr gut mit dem Bike eingefunden zu haben. Auch hier und da mal die Timesheets angeführt. Ja, Alex Magnus scheint anscheinend sehr gut aus dem Quark zu kommen, auch in den Longruns. Und Jorge Martin, auch mit P8 einfach, ja, der schlechteste Ducati-Pilot gewesen, wenn man jetzt mal Michael Epeiro ausklammert. Aber ja, das ist generell, wenn man auch sich die Breite an Ducatis anguckt, ist das auch Weltklasse.
Ja, also, wie ich schon gesagt habe, Ducati ist die absolute Übermacht und es gibt keinen schlechten Ducati-Fahrer. Jede Ducati, also es würde mich nicht mal wundern, wenn es irgendwie mal ein Rennwochenende gibt, wo mal 1 bis 10 Ducatis, oder geht das gar nicht? Wie viele Ducatis haben wir dann im Feld? Auf jeden Fall so das obere Mittelfeld wird natürlich komplett von Ducati belegt sein. Natürlich ist Portimao jetzt eine Strecke, mal so in der Vergangenheit natürlich schon wusste, dass Ducati da sehr stark ist. Das muss man schon ganz klar sagen. Alex Marquez an sich, der macht das gut, kann man nichts gegen sagen. Der ist da, hatte zwar jetzt auch schon einen Sturz, aber besser beim Test als beim Rennwochenende. Der ist gut dabei, fühlt sich gut, hat auch, ist in immer so ein bisschen. Wie soll ich sagen, ein bisschen stapelt er immer gern ein bisschen tief. So wirklich das Niveau haben sie noch nicht für da vorne mit. Könnte man natürlich auch euphorischer sein, aber besser zu tief stapeln als zu viel Euphorie ausstrahlen. Ja, Fabio Di Gianantonio, der war eigentlich auch gut drin zu einem Zeitpunkt beim ersten Tag, aber dann ist er halt irgendwann gestürzt. Also ich sehe auch Fabio Di Gianantonio nicht weit weg von Alex Marquez, muss ich schon sagen. Also der hatte auch hier und da mal ein paar Momente, aber. Ist halt bitter jetzt, dass er da ausgefallen ist.
Ja, damit haben wir Ducati, denke ich, eigentlich so gut abgehandelt. Die sind einfach die Favoriten für die Saison. Es gibt eher andere Fabrikate, wo es sich lohnt zu sprechen. Und da haben wir unter anderem Yamaha, die wirklich am letzten Tag den Durchbruch geschafft haben. Mit Fabio Quartararo auf der 3. Eigentlich auch nur mit Fabio Quartararo haben sie den Durchbruch geschafft, nämlich Morbidelli auf 19 mit einer Sekunde Back. Also eigentlich eine Sekunde ist eigentlich nicht viel, aber doch viel. Ja, ist am 19. Aber Quartararo, da wirklich bis auf 13 rangefahren, da die Ducatis da gesprengt. Ja, auch wirklich der Einzige, der wo es mit den Ducatis am letzten Tag aufnehmen konnte. Und ja, Yamaha, also Quartararo, was man da so am letzten Tag gehört hat, der ist auch schon wieder ein bisschen optimistischer, dass es wird mit der Saison hier.
Ja, Quartararo auf jeden Fall eine sehr positive Überraschung. Haben den Durchbruch erlangt. Das aufgrund davon, dass sie auf ältere Aero-Pakete zurückgegriffen haben, also auf ehemalige Konfigurationen aus dem letzten Jahr. Beziehungsweise halt in Einstellung, also auf ein älteres Aero-Paket. Das hat ihm natürlich geholfen. Finde ich gut. Finde ich gut, dass er jetzt näher dran ist. Auch von der Pace Quartararo nicht schlecht, aber das ist schon, habe ich schon jetzt nicht unbedingt erwartet, aber vor allem von der Pace, so, ich meine, von der Quali-Schwäche wusste man natürlich von Yamaha schon ein bisschen, aber so im Renntrim ist Quartararo nie langsam, also das kann man nicht sagen. Der ist auch von der Pace her echt nicht schlecht, deswegen gefällt mir wirklich sehr gut. Wir sind noch nicht bei 100%, noch nicht 100% bereit, würde ich sagen. Aber jetzt auf jeden Fall mit Quartararo schon stehen sie definitiv besser da. Ja, Morbidelli, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Es ist sehr, sehr schwach. Ich weiß nicht, woran es liegt. Er selbst weiß wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht muss man ihm jetzt mal abwarten und nicht so abschreiben. Es ist nur ein Test. Vielleicht kann er noch ein bisschen was finden oder vielleicht auch bei ihm irgendwann mal der Durchbruch. Ich meine, bei ihm der Durchbruch, wenn er mal nicht irgendwie hinten rum ist, sondern vielleicht mal P12, P11, P10, so mal in den Regionen, das wäre ja mal ein Fortschritt. Weil er ist ja wirklich oft nur auf P19, aber das tut natürlich auch weh, den Franco so zu sehen, weil wir wissen, dass er ein sehr, sehr guter Fahrer ist und ich denke, da zweifelt auch niemand dran. Das ist halt nur bitter so anzusehen. Jetzt Quartararo, muss ich sagen, das ist auf jeden Fall für ihn auch für den Kopf wichtig, dass er jetzt auch im Quali besser ist. Es gibt noch einen anderen Hersteller, und zwar Aprilia, die haben da ein bisschen Rückschritt, aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das sollte jetzt Quartararo Motivation geben, um da weiter vorne mitzukämpfen. Es wird natürlich trotzdem schwierig. Ich denke auch, dass andere Fahrer noch nicht alles gezeigt haben. Mal vorsichtig dabei bleiben, aber trotzdem Fortschritt.
Ja, das sehe ich genauso. Fortschritt bei Yamaha. Ja, wie du gerade schon angesprochen hast, Aprilia. Da hat man gedacht, nach dem Malaysia-Test und auch nach dem ersten Tag, jawohl, das sind die ersten Herausforderer von Ducati. Nach dem letzten Tag, so ein bisschen schon kann man sagen, eine Ernüchterung. Aleix Espargaró auf 10, Miguel Oliveira auf der 11, Marc Vinales auf der 12 und Raul Fernandes auf der 16, das sind die Aprilia Bikes. Also, man konnte da nicht mit Ducati mitteilen, wurde sogar von KTM und Yamaha stehen gelassen. Also, auf einmal dann nur noch viertbestes Fabrikat im Test gewesen. Und ja, Aprilia eigentlich viel Euphorie gehabt, die Momente auf ihrer Seite gehabt vor der Saison jetzt, aber ist am letzten Tag so ein bisschen abhanden gekommen. Aleix Espargaró hat sich auch operieren lassen jetzt am Arm. Ob der beim ersten Saisonrennen auch so fit ist, weiß man nicht. Also die eigentlich guten Vorzeichen bei Aprilia sind jetzt eher ja nicht so gute geworden eigentlich. Also oder nicht mehr so gute wie noch ja am ersten Testtag oder mal. Also.
Ja, natürlich erstmal zu Aleix Espargaró. Hoffen wir mal, dass da sein Arm, ich glaube, der hatte jetzt letztens, ich glaube heute oder so, oder gestern die Operation, scheint ganz gut verlaufen zu sein. Ist auch gut so, dass er es das jetzt machen lässt und nicht irgendwann während der Saison noch zwischen Tür und Angel. Deswegen ganz gut. Ja, Aprilia, es sah ja auch zeitweise in Portimão ganz gut auch aus, auch mit Oliveira. Die waren, weil, soweit ich mich erinnere, auch mal am ersten Tag irgendwie ganz vorne mit dabei, auch im Raul Fernandes. Interessant ist, dass auf jeden Fall, ja, dass die halt jetzt ein bisschen was verloren haben. Lech hat auch gesagt, er findet das Bike ein bisschen schlechter als letztes Jahr, hat aber auch gleichzeitig betont, dass Ducati noch ein bisschen stärker geworden ist. Das sieht man natürlich auch an den Rundenzeiten. Auch gab es hier und da viele technische Probleme bei vor allem Marc Vinales, muss man sagen. RNF muss ich sagen, echt gar nicht mal so schlecht. Also zeitweise vorne mit dabei. Beide. Gefällt mir gut. Oliveira ja auch Home Turf, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, bei ihm mal ein gutes erstes Rennen zu fahren. Auch Raul Fernandes sah ganz gut aus am Ende, irgendwie weiß ich nicht, wie viel da jetzt der geworden ist, aber gar nicht mal allzu schlecht. Und deswegen, ich würde da jetzt mal noch nicht so viel reininterpretieren. Des Weiteren haben die ja noch gar nicht den neuen Motor jetzt getestet. Das wird erst beim ersten Rennwochenende der Fall sein. Ziemlich gewagt bzw. schwierig, was man davon jetzt halten soll, so einen neuen Motor direkt mal beim ersten Rennwochenende. Dann ist natürlich viel Platz für Probleme. Aber ich würde da jetzt bei Aprilia jetzt noch nicht viel reininterpretieren. Das wird schon, die werden sich schon wieder finden, da bin ich mir ziemlich sicher.
sind ja auch gute Fahrer, also mit Aleix Bergeron, mit Rey Pinales, sehr gut aufgestellt. Und auch mit Oliveira und Rolf Hernandez, der sich auch beim Test gut gemacht hat. Also da kann man nichts gegen sagen. Da wird sicher von denen noch was kommen. Auch was gekommen ist beim Test von KTM. Da hat man mit Brad Binder so einen kleinen Durchbruch geschafft auf Platz 9. Ist da unter die Top 10 gefahren. Und ja, Brad Binder hat dann so, ja, ist eigentlich der Einzige, der wo so richtig den Durchbruch geschafft hat. Man hat mit Jack Miller, ein Pilot auf der 17, dann noch Jack Miller, scheint es noch nicht so richtig wohl zu fühlen auf der KTM. Dann hat man Polis Bagro mit der Gasgas auf der 18 und Augusto Fernandes, den Rookie, auf der 21. Ja, also KTM, muss man sagen, so ein bisschen Licht und Schatten. Das Paket, das kann vielleicht mehr, aber brauchen sie einfach noch ein bisschen, um das rauszuholen. Und ja, jetzt zum Anfang der Saison sieht es zumindest für Brad Binder schon gar nicht mal so schlecht aus.
Brad Binder war zufrieden nach dem Renntag. Am ersten Tag in Portimao haben sie viel probiert, womit er nicht zufrieden war. Was sie natürlich dann wieder überdenken mussten, natürlich ganz klar. Ich bin zufrieden, vor allem mit Brad Binder, sieht gut aus. Zeitattacke, denke ich, lief ganz gut auf P9, gar nicht mal so schlecht. Vor Aprilia ist gut. Wir wissen, dass Brad Binder kein Qualifier ist, der eigentlich eher die Pace im Rennen kann rausholen. Ich denke, da stimme ich dir zu, wie du gesagt hast. Ich denke, dass das Paket nicht schlecht ist. Das glaube ich auch nicht. Aber wie im letzten Jahr denke ich, dass sie ein bisschen brauchen, um reinzukommen. Und definitiv momentan den stärksten KTM-Lang ist definitiv Brad Binder, egal was der für ein Motorrad hat, der wird irgendwas rausholen können. Jack Miller, ja, ist, denke ich, ganz okay. Der war ja irgendwie am ersten Tag ziemlich weit weg von der Spitze. Jetzt hat er mal wieder wenigstens so eine Sekunde oder so noch gefunden. Ich denke, sie verbessern sich Tag zu Tag. Und ich muss sagen, dass Jack Miller muss noch ein bisschen das Motorrad verstehen wahrscheinlich. Und das wird natürlich auch wichtig sein für ihn, das jetzt so schnell wie möglich hinzubekommen, weil er will erfolgreich sein, so ist der Jack und er darf jetzt nicht nervös sein, wenn es mal nicht läuft, weil so schlecht ist es nicht. Es ist nur ein Test und wenn sie jetzt ein bisschen was gefunden haben, auch mit Brad Binder, P9, weiß Miller, was geht und daran muss er sich orientieren. Gasgas, ich weiß gar nicht, was ich zu denen ehrlich gesagt sagen soll, weil so viel habe ich von denen jetzt noch gar nicht so mitbekommen. Sie sind da und sie sind manchmal auch gar nicht mal so schlecht. So Polis Bagaro kann manchmal aufblitzen. Augusto Fernandes macht das eigentlich gar nicht so schlecht, aber ist trotzdem irgendwie immer leider hinten. Aber gut, Augusto Fernandes, das ist auch, der macht das gut. Der, wenn der sieht, was da für Leute mitfahren, was da Rundenrekorde geknackt werden, dann muss er erstmal mithalten können. Was ist denn am Ende für eine Rundenzeit gefahren? Von Hannes?
39,6.
Ja, es ist okay. Das ist okay. Das ist, ja, ist okay. Liegt unter dem erst ehemaligen Rundenrekord. Also, ja. Er braucht noch ein bisschen. Das ist natürlich auch ein Riesenunterschied, würde ich sagen, vom Moto2-Bike zum MotoGP-Bike, vor allem in Portimao. Also, ich denke, das ist sehr, sehr anders. Ja. Wir haben noch Arbeit vor sich, definitiv, aber KTM ist so ein bisschen, ja, wie du sagst, so hinten irgendwie bei Horner, aber dann gibt es irgendwie so einen Binder, der kann da irgendwie ein bisschen rausstechen. Also schwierig, schwierig. Aber ich glaube, abrunden kann man da ist mehr drin, als sie zeigen. Das denke ich auch.
So keiner richtig rausstechen kann bei Honda jemand. Man hat John Mir auf der 13, Marc Marquez auf der 14 und Alex Rins auf der 15. Also, ja, das Honda-Paket quasi da geschnürt um die hinteren Plätze rum. Noch ganz hinten haben wir dann so Nakagami auf der 20, aber den kann man ja eigentlich nicht mit einbeziehen. Der ist da eine halbe Sekunde schon weg. Ja, mir, Marcus und Rins, da kann man sich sicher sein, die holen eigentlich alles aus dem Paket raus, weil das sind super Fahrer. Das sind super Fahrer, da kann man nichts gegen sagen. Und ja, also mir, Marcus und Rins, das sind zwar super Fahrer, aber jetzt um Siege mitkämpfen können, werden sie wahrscheinlich nicht. Sie werden wahrscheinlich im Mittelfeld rumfahren. Und ja, das wird ihnen wahrscheinlich nicht gefallen, aber die Honda lässt halt nicht mehr zu, wie man Test auch gesehen hat, und den Durchbruch haben sie jetzt auch nicht geschafft.
Ja, Honda, ja. Also ich bin ehrlich gesagt der Meinung, ich finde gar nicht mal so schlimm jetzt. Also das sieht immer viel aus, aber so weit hinten sind sie nicht. Ich glaube, der John Mir, der hätte müssen eine Zehntel finden, dann wäre der fast Top 10. Also so auch so ein Marcus auf Platz 14, das ist absolut nicht repräsentativ. Ich denke, wir wissen alle, dass der vorne wird um mindestens mal Top 8 mitfahren. Da bin ich mir 100% fast sicher. Joan Mir, für mich eine positive Überraschung bei Honda. Der macht das wirklich gut mit dem Bike. Hat auch, glaube ich, an beiden Tagen Marc Marquez geschlagen. Und der sieht auch Fortschritte. Und was ist wichtig? Und das ist. Joan Mir hat vielleicht eine andere Einstellung jetzt zu der Honda als wie so ein Marc Marquez. Joan Mir hat auch gesagt, er war sehr verwundert, wie krass aggressiv die Honda doch ist. Das stimmt also wirklich, die würden da keinen Mist erzählen. Alex Rins auch okay mit der LCR Honda, hat dann Nakagami ganz klar im Griff, wobei Nakagami auch, der hatte eine Verletzung, konnte nicht an allen Testtagen teilnehmen. Da würde ich jetzt auch mal noch vorsichtig sein, was da von dem kommt. Also, das ist noch gar nicht repräsentativ. Aber Alex Rins macht das gut, auch mit John Mir. Finde ich, den beiden kann man nichts vorwerfen. Und Marc Marquez hat auch gesagt, Realität ist von Platz 5 bis 10. Also Marc Marquez geht schon davon aus, dass das Bike mal zumindest Top 10 definitiv fähig ist. Das muss es auch. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf das erste Rennen, bin ich schon ganz ehrlich. Also ich bin gespannt, wie sich Honda macht. Kann Mir mit Marcus mithalten? Was ist mit Alex Rins, mit der LCR Honda? Wie kann er damit umgehen? Sehr interessant, muss ich wirklich sagen. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, aber so arg viel fehlt denen nicht.
Ja, also die sind auf jeden Fall in the pack, in the mix. Ja, finden die 1, 2, 10, dann sind die auch hier schon bei Brad Binder, sind die Top 10 und dann fahren die mit. Und Marcus, wenn es dann so ins Qualifying geht, dann findet der halt eben nochmal diese 2, 3 Zehntel und dann ist er da dabei. Weil wenn Marcus da alles rausholen muss, dem gelingt das dann halt einfach auch oder er stürzt halt.
Ja.
Aber wenn es gut geht, dann hat er die Zehntel drin und dann ist er in den Top 10 und dann fährt er damit. Hat dann wahrscheinlich nur einen guten Start und ja, hat Vater mit seinem Fahrstil, boxt da die Leute weg und dann läuft das schon irgendwie. Und ja, der lässt sich da bestimmt noch ein bisschen schnell abkaufen, nur weil er mal ein bisschen schlechteres Bike hat als die Ducatis. Da hält er ordentlich dagegen, auch seinem Bruder Alex mit der Nis Cheng hier. Der wird denken: So, Alex, hast du das bessere Bike? Jetzt mache ich dich auch mit der Honda-Platte, obwohl ich ein schlechteres Bike habe. Können wir diese übrigens vielleicht ja, öfters sehen? Die Marquez-Brüder hier mal öfter im Duell.
Ja.
Lag letztes Jahr weniger an Marc Marquez als an Alex Marquez, weil ja Alex einfach oft nicht die Pace hatte, aber egal, das wird ja dieses Jahr anders sein. Hoffentlich. Und ja, auch John Mir und Alex Rins, also es sind zwei sehr gute Fahrer. John Mir, Weltmeister, darf man nicht vergessen. Alex Rins, mehrfacher Grand Prix-Sieger. Ja, also der macht sich da auch gut momentan mit der LCR Honda. Also Alex Rins auch hier und da an Wochenenden könnte vielleicht mal für einen Schocker gut sein. Und Honda, ja, kann man davon ausgehen, vielleicht, dass sie jetzt nicht schlafen, dass sie mal ein bisschen sich reinhängen, dass das Bike vielleicht irgendwann ein bisschen besser wird. Ja, also es wird sehr, sehr spannend zu sehen sein, auf jeden Fall.
Also das ist dieser Platz 14 auch jetzt von Marc Marquez, muss ich auch sagen, das ist der im Cruise, was heißt im Cruising Control, das ist der so im, ja, er ist mal eine Runde gefahren, aber das war jetzt noch nicht so wie jetzt das Quali. Also wäre jetzt gefahren wie im Quali, wäre der bestimmt da bei Brad Binder irgendwo. Bei Binder oder Aleix mindestens. Vielleicht sogar beim Jorge Martin oder irgendwie da. Aix Rins, muss ich sagen, das passt auch irgendwie zur LCR. Ich weiß nicht. Aix Rins und LCR, das ist irgendwie so ein guter Mix. Das passt auch irgendwie gut, das Motorrad und dann auch er, das passt irgendwie so ins Bild so. Muss ich schon sagen, das gefällt mir echt gut. Ja, also Honda, Fragezeichen über Fragezeichen. Upgrades an sich haben nichts funktioniert. Wir haben viel probiert, hat auch Marc Marquez gesagt, wir haben viel probiert. Wenig davon hat funktioniert. Und sie wollten eigentlich noch weiter probieren. Aber dann haben die Fahrer gesagt, nee, komm, ist gut, wir fahren jetzt mit dem, was wir haben, mehr auf das konzentrieren, wir zumindest etwas wissen und womit wir immerhin ein bisschen zufrieden sind, damit arbeiten und dann gucken, was damit geht. Was natürlich auch interessant ist, sind die ganzen Sprint-Simulationen. Vielleicht um ganz kurz auf das Rennwochenende zu sprechen zu kommen. Dieser Sprint, ich vergesse den immer. Also wenn ich denke immer Samstag, Sonntag Rennen, ja, aber nee, da ist ja Samstag noch ein Rennen. Also da bin ich ja wirklich sehr gespannt, wie das mit dem Sprint ist. Muss ich schon sagen. Also ich so als Zuschauer finde das geil, noch ein Rennen mehr. Ob das jetzt die Fahrer geil finden, sei mal dahingestellt, aber ich weiß nicht, wie du es siehst, aber noch so ein Rennen ist geil. Klar könnte man noch argumentieren, ja, dann weiß man ja schon alles, wie das läuft und so. Finde ich nicht, weil Sprintrennen ist komplett was anderes. Weniger Tank, Reifen halten länger. Da ist wahrscheinlich jemand, der eher gegen Ende stark wird, wie zum Beispiel so ein Brad Binder. Der muss das natürlich dann auch am Anfang zeigen. Also ich finde das sehr interessant. Also Sprintrennen ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente, die da dazu kommt.
Definitiv. Wird jetzt auch einfach spannend zu sehen sein. Ja, so ein Format hatte man noch nicht. Gucken, wie das funktioniert. Das ist jetzt nicht so wie in der Formel 1, so gucken wir mal. Ein paar Rennwochenende, Larifari. Nein, das ist an jedem Wochenende. Und ja, die Fahrer, die müssen da wirklich. Also, wenn noch mal so ein Fahrer in so einer Negativspirale ist, dann kann das schon ein langes Wochenende werden für den. Ne?
Ja,
Wenn er
ja.
keine Pace hat und der muss ja irgendwo noch ein Qualifying fahren, da kommt noch ein Rennen fahren und dann guckt er da hinten rum und dann muss er noch ein Rennen fahren und er weiß eigentlich, hat eh keine Chance schon am Rennwochenende, muss er noch ein Rennen fahren. Also, ja, das wird sehr spannend zu sehen sein, wie sich das neue Sprintformat auch auslegen wird. Auch bei den unterschiedlichen Fahrertypen, wie du gerade eben schon gesagt hast, Brad Binder, der dann später reinkommen muss, der muss dann früh reinkommen, weil sonst macht der im Sprint halt nichts, sonst kommt er dann nicht nach vorne. Und ja, dann muss man halt einfach sehen, wie das Format ist, aber wir werden sehen, eine neue Saison und ja, das auch schon 1,5 Wochen. Geht's los in Portimão? Wir starten auch in Europa. Ja, das ist auch eine Neuerung. Jetzt geht die Saison mal wirklich in Europa los. Und ja, es ist eigentlich alles angerichtet für eine neue MotoGP-Saison.
Ich muss sagen, ich bin mal gespannt, ob jemand den, sag mal, Hattrick am Rennwochenende, Pole, Sprintrennsieg und halt das normale Hauptrennen, sehr gefährliche Aktie ist da jetzt schon Bagnaia, genau am ersten Rennwochenende schon, was ein Wunder. Nee, also, wie du sagst, also das Sprintrennen hat ja keinen Einfluss auf die Startaufstellung. Am Sonntag. Bin ich ganz ehrlich, ich hätte es geiler gefunden, wenn es Einfluss hätte. Weil ich finde das viel geiler. Wenn da jetzt zum Beispiel einer irgendwie so ein schlechtes Rennen hat, so ein Bagnaia oder so, oder so jemand mal stürzt, so, der eigentlich ziemlich schnell ist und der muss auf einmal von hinten starten. Oder mal bei einem Chaosrennen, bei meinem Regenrennen, da ist irgendwie einer vorne, der mal halt dann mal nicht hingehört, ein anderer mal weiter hinten. Also, ich hätte das geil gefunden, wenn das auch Einfluss hätte. Haben die wahrscheinlich nicht gemacht, ja, wenn dann da jemand abgeschossen wird, dann kriegt der eine Strafe und muss der dann von hinten starten oder nicht. Diese ganzen Konflikte, die dann dazukommen. Auch wichtiger Faktor ist der Regen. Das ist auch interessant. Einmal so in so einem Sprintrennen mal kurz ein Bike-Swap. Das würde ich auch mal gerne sehen. Sehr interessant. Also, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ich hätte das geil gefunden, wenn Sprintrennen auch Einfluss hätte auf die Startaufstellung.
Ja, also das kann man von zwei Seiten sehen. Von einer Seite ist, das hat Einfluss auf die Startaufstellung. Dann weiß halt so ein Bagnaia vorne, wenn er auf der Pole steht, oder so ein Zweiter, der weiß dann halt, okay, es steht viel auf dem Spiel und es ist jetzt nicht mehr wert, diese eine Plusposition zu machen, weil ich könnte ja theoretisch stürzen und morgen von hinten starten. Es könnte dadurch auch zu weniger Action führen,
Ja.
weniger Überholmanövern. Es könnte dazu führen, dass einfach alle nur untereinander herfahren, außer die vielleicht hinten sind so, aber die werden wahrscheinlich dann eh nicht die Pace haben, um mit den vorderen, ja, soll in der Regel nicht die Pace haben, um mit den ganz vorderen mitzufahren. So könnte man jetzt auch argumentieren, wenn das keinen Einfluss auf die Startaufstellung hat, dann können Fahrer X mal sagen, ja, an dem Wochenende läuft es jetzt nicht so, Qualifying lief nicht, da fahre ich mal im Sprint, probiere ich mal was aus, fahre mal ein bisschen aggressiver, um mich einfach aufs Rennen vielleicht ein bisschen besser vorzubereiten. Und wenn es dann gut läuft, dann läuft es halt gut. Wenn es halt nicht gut läuft, dann ist es halt nicht gut. Aber dann kann man so im Sprint vielleicht noch ein bisschen was ausprobieren, ein bisschen was anderes. Aber natürlich ist es dann auch gut, wenn die Startaufstellung, wenn es eingeflossen wäre in die richtige Grand Prix-Startaufstellung, weil da heißt es einfach mal so ein Bagnaia, der einfach mal stürzt und muss das Rennen einfach mal von hinten fahren.
Ja.
Das wäre auch eine gute Komponente gewesen. Also da kann ich vielleicht auch so ein bisschen das. Ja, da wurde vielleicht so ein bisschen das von der Formel 1 so ein bisschen negativ beeinflusst, weil die Formel 1, die ja hat das ja so geregelt, dass der Sprint Einfluss hatte. Und das fanden die Leute dann nicht so gut, die über dann im Sprint auf einmal ja, abgeräumt wurden und dann vorhin starten mussten, wo eigentlich schnell waren. Von daher, ja, gibt es da positive und negative Seiten.
Ja, also jetzt haben wir es so und ja, wie du sagst, vielleicht riskiert da mal jemand was oder auch nicht für ein paar Pünktchen. Ich meine, man kann sich halt dann auch sagen, ja, haben wir noch ein zweites Rennen. Ne? Kann man jetzt so oder so sehen. Mal zwei Chancen am Rennwochenende, was Gutes zu erreichen. Und ja, das Sprintrennen ist halt. Wäre halt, wenn Sprintrennen Einfluss sind, wie so eine Art Quali. Also, ne? Deswegen, ja. Ich weiß nicht. Wir wissen gar nicht, wie es abläuft, wie es wird. Und also ich muss schon sagen, der Samstag, der ist schon zugepackt. Ne? Fett Qualifying, dann noch so ein Sprintrennen. Also dagegen ist ja der Freitag nichts und der Sonntag auch nicht viel.
Haben
Also
wir
der
auch noch
Samstag.
Moto2 und Moto3 am
Samstag, ja,
Samstag, ja, die
dann kann man den
Qualifying.
ganzen Tag Fernsehen gucken. Ja. Also das wird auf jeden Fall keinem langweilig.
Echt mal, aber das macht man natürlich gerne, die MotoGP, das ist man gerne den ganzen Tag vom Fernseher. Man hat ja nichts Besseres zu tun, als sich da Alex Marquez anzugucken, wie er da den Portimão Grand Prix gewinnt, Weltklasse, nur
Ja.
Spaß der Seite. Moto2 und Moto3 wird natürlich auch wieder mal sehr
Stimmt,
interessant.
ja.
Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Die ganzen Rookies, die wo da wieder Moto3 ja kommen und dann haben wir auch noch die Moto2. Was
Pedro
wird
Acosta.
aus Pedro Acosta? Was machen die Moto3-Rookies? So ein Sergio Garcia, so ein Ethan Guevara und auch ein Dennis Fortia natürlich. Was können die in der Moto2 machen? Also wird auf jeden Fall wieder interessant zu sehen sein, was sich da wieder in Nachwuchsklassen so abspielt.
Ja. Moto 2, würde ich sagen, ist interessant auf jeden Fall. Also wir haben da so, wie du sagst, die drei Rookies. War den Moto3-Weltmeister. Wir haben der Darren Binder im Dynamo Intake GP. Wir haben Lukas Tulewitsch ganz stark. Auch, dass der in der Moto2 jetzt fährt. Auch gut. Also auch ein interessantes Team, die beiden. Bin ich mal sehr gespannt. Und natürlich ein Pedro Acosta. Da stellt man sich natürlich die Frage. Er ist jetzt schon einer der Mitfavoriten, das muss man schon ganz klar sagen. Ja. Rookies bin ich mal gespannt, wie die sich einfinden werden. Normalerweise, wenn man jetzt nicht so ein Überflieger, so ein Pedro Acosta ist, dann haben die es eigentlich erstmal ein bisschen schwieriger in der Moto 2, aber ich kann es natürlich schon so einem Garcia oder Guevara oder so einem Porcher zutrauen, dass es direkt gut wird. Moto 3, ne? Da müssen einfach jetzt die alten Eingesessenen abliefern. So ein João Garcia. Wen haben wir da noch? Ein Andrea Minio haben wir da. Ein Chan Öncü, der auch stark beim Test war. Wir haben da schon einige gute Leute. Ein Diogo Moreira. Ein David Munoz. Ne? Das sind alles Leute, die da vorne werden mitfahren. Und Moto 3 ist natürlich von jungen Fahrern wieder sehr, sehr, ja, bestückt, sage ich mal. Aber wenn ich mir jetzt in der Moto 3 müsste einen aussuchen, der für mich der glasklare Favorit ist, ist das für mich João Garcia. Von der Erfahrung her und einfach auch, er ist jetzt wieder bei seinem Leopard-Team, womit er 2020 so erfolgreich war. Glaube, in Aragon 2 Siege geholt. Also das Team kennt er. Dann gibt es natürlich auch noch einen Tatsuki Suzuki, ne? Ist auch jetzt schon alteingesessen, der ist auch schon lange mit dabei. Auch so ein Minio, das sind jetzt alles Fahrer, das ist vielleicht deren letzte Chance, da jetzt nochmal wirklich zu zeigen, was die können. Also Moto 3, Moto 2 wird sehr interessant werden. Und eigentlich alle drei Klassen sind interessant. Was ich hoffe, dass wir drei spannende WMs haben und dass die MotoGP, okay, wenn es schon nur Ducati ist, dann wenigstens Ducati interner Fight. Und bitte nicht so eine blöde Stallorder-Kack. So zwischen den Kundenteams. Den Jorge Martin, der Bagnaia jetzt erster für den Championship, da greife ich mal nicht an. Nee, einfach nein. Vor allem, wenn da kein anderer Hersteller in der Nähe ist. Wenn 5 Ducatis vorne um den WM-Titel fahren, ist doch egal, welche Ducati dann den Weltmeistertitel holt. Dann kommen auch keine Stallorder. Solange da nicht so ein Fabio Quartararo oder so vorne fährt. Wirklich, also bin ich schon der Meinung, dass man das nicht braucht. Deswegen voller Angriff und Bagnaia ist der, den es zu schlagen gilt. Und momentan sehe ich da schon, muss ich schon sagen, also Alex Marquez hat mir schon gut gefallen beim Test, muss ich schon ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, er hat jetzt nicht die Messlatte zu hoch gelegt, weil man erwartet jetzt schon was von dem, weil die Pace war da. Hat auch einige andere Ducatis eigentlich auch vor allem im Long Run nur hinter Bagnaia und hinter Martin gewesen. Schon ziemlich alt aussehen lassen, die anderen. Also da habe ich schon viel Erwartung. Aber auch an die Muni-Teams, auch interessant. Da hat Rossi denen auch mal gesagt, da will er jetzt was sehen. Es war eine gute erste Saison von dem Team, hat er gesagt. Ich habe da mal angeguckt, die waren gar nicht so berauschend gut, die beiden Moonies in der WM letztes Jahr. Ich hatte das irgendwie anders in Erinnerung, so ein bisschen. Aber egal, anderes Thema. Aber Rossi hat schon gesagt, da muss jetzt was kommen, vor allem auch von Marini und von Bezzecchi. Marini kennt man, eher so ein bisschen der konstantere, Bezzecchi eher der, mal ein bisschen schnellere Pace hat. Auch interessant und ja. Alle Ducatis müssen eigentlich mit um die WM fahren, wenn man ehrlich ist. Also, ja, das ist so Stand der Dinge.
Ja, definitiv. Und wenn wir vorne sehen, wie wir hinten sehen, das kommt natürlich noch im Podcast. Die Predictions, die kommen natürlich auch noch. Ja,
Scheint, ne?
müssen wir gucken, wann wir die bringen, weil nächste Woche ist ja schon Saisonstart, ist ja schon Race Week. Geht ja schon los in Portimao. Da der Saisonstart auf Servus TV live und in Farbe. Weltklasse, geht's los. Ja, die Predictions kommen noch, wie erwähnt. Und ja, wir freuen uns einfach auf eine tolle neue Saison.
Ja, Predictions kommen noch. Vermutlich irgendwann am Wochenende, so Sonntag, Montag so ungefähr, vermutlich. Und ja, so war's eigentlich.
Genau, dann lasst gerne noch eine 5-Sterne-Bewertung da. Positive Bewertung. Folgt uns auf Instagram. #MotoGP. Und da würde ich sagen, war's das heute und wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.